Frage, kannst du dir vorstellen, dass das Zukünftige, das was für dich noch gar nicht greifbar ist, wie gerade das, was wir gesungen haben, der Himmel, kannst du dir vorstellen, dass dieses Zukünftige deinen Lebensdurst oder den Sinn deines Lebens jetzt mehr befriedigt als das Gegenwärtige? Hat das, was du in 1000 Jahren vielleicht erwartest, mehr Gewicht als das, was du gerade jetzt lebst oder was du vielleicht für die kommende Woche erwartest oder für die kommenden Monate? Ich glaube, dass die Geschwister, die wegen ihres Glaubens in Gefängnissen sitzen und dort schon so lange ausharren, dass für die Geschwister das auf alle Fälle zutrifft. Dass sie sagen, das, was in 1000 Jahren sein wird, wenn ich mir das vor Augen halte, das hat Gewicht. Das ist das, was mich jetzt in der Gegenwart trägt. Für uns verwöhnte Christen ist es wahrscheinlich nicht unbedingt so der Fall. Für solche Geschwister, die leiden in der jetzigen Zeit, hat, glaube ich, der Johannes oder hat Gott die Offenbarung des Johannes schreiben lassen. Jesus spricht in diesem Brief zu 7 Gemeinden, die zunehmend unter Druck kommen. Das waren 7 Gemeinden in der damaligen Provinz Asia. Und die Offenbarung schließt mit Offenbarung Kapitel 21 und 22 und gibt uns dort einen grandiosen Ausblick. Und der Johannes, glaube ich, möchte sagen, auf dieses Ziel läuft dein Leben hinaus. Und weil das Ziel deines Lebens ist, solltest du es lernen, es in die Gegenwart, in deinen Alltag hineinzutransportieren. Es wird deinen Alltag bewegen und trösten und halten und all das, was du brauchst für deine jetzige Zeit. Ich möchte jetzt den Text lesen in Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Johannes darf ja viel sehen in der Offenbarung. Und so heißt es hier in Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ich denke, dieser Text ist ein Ruf nach vorne. Er steht in der Bibel ganz hinten, aber er ist für uns ein Ruf nach vorne zu leben. Zurzeit lese ich immer wieder Kirchengeschichte so nebenbei auf der Toilette. Und was mir da auffällt in der Kirchengeschichte ist, dass die ganzen Generationen durch alle Christen immer wieder viel über die Zukunft nachgedacht haben. Viel über den Himmel nachgedacht haben. John MacArthur sagt, Gottes Leute sehnen sich nach der Freude im Himmel, weil ihre Bindung an diese Erde so schwach ist. Gottes Leute sehnen sich nach der Freude im Himmel, weil ihre Bindung zu dieser Erde so schwach ist. Ich habe mir überlegt, ob ich das unterschreiben könnte. Gottes Leute betrachten sich als Fremde ohne Bürgerrecht auf dieser Erde. Und ich glaube, wir hier als Wohlstandschristen sind in der Gefahr, dass wir das aus den Augen verlieren. Weil wir so viel Lust haben am Spaß auf dieser Welt, ist unsere Bindung zum Himmel so schwach. Ich glaube, dass unsere Bindung an diese Erde, an diese Dinge, die wir hier auf der Erde haben, sehr, sehr stark ist und die Vorfreude auf dem Himmel sehr, sehr schwach ist. Unsere Devise ist, so wie es uns die Werbung hervormacht, gell? Ich will jetzt das Leben genießen, ich will jetzt was erleben, ich will jetzt alles haben, so viel wie reingeht, und zwar alles in Verbindung mit dieser Welt. Man lebt das schließlich nur einmal. Und damit bin ich weltlich gesinnt und nicht geistlich gesinnt. Unsere Beziehung zur Welt ist stärker als unsere Beziehung zum Himmel. Kolosser 3, Vers 2 sagt, trachtet zuerst nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Und von daher ist es mein Wunsch heute Morgen, dass dieser Text aus Offenbarung 21 unsere Herzen doch wieder mehr in den Himmel zieht. Da heißt es in Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das ist eine Fortsetzung von Kapitel von Offenbarung 19 und Offenbarung 20. Wir werden das jetzt nicht alles lesen, aber in Offenbarung 19 sehen wir, wie Jesus zurückkommt nach einer Trübsalzeit auf diese Erde. In Vers 11 heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Und er erringt einen Sieg. Und dann lesen wir in Kapitel 20, wie der Satan gebunden wird, nachdem Jesus gekommen ist. Er wird gebunden, aber nur für 1000 Jahre. Und Jesus regiert auf dieser Erde von Jerusalem aus für 1000 Jahre. Und dann wird der Teufel noch einmal losgelassen nach diesen 1000 Jahren. Kapitel 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben und so weiter. Also er wird nochmal losgelassen. Da macht aber Gott kurzen Prozess mit Satan. Und wird nur ein kurzer Schlag sein und Satan wird wieder aufs Neue besiegt und er wird gebunden und dann in das ewige Feuer geworfen werden. Und dann gibt es noch ein Gericht, die Toten werden auferstehen alle und sie werden gerichtet vor dem großen weißen Thron. Und dann kommt der Vers, den wir gerade gelesen haben. Dann schafft Gott etwas völlig Neues. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es ist nicht so, dass der Herr irgendwie die alte Erde reinigt und dann reformiert, sondern es gibt wirklich einen ganz neuen Himmel und eine ganz neue Erde. Und das sind Dinge, die können wir uns nicht vorstellen. Das ist da, wo Hebräer 1, Vers 10 sagt, du, o Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände, das, was wir jetzt haben. Sie werden aber vergehen, du bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Kannst du dir vorstellen, wie Gott das Universum zusammenrollt wie einen Mantel und dann austauscht? Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Alles, was wir hier auf dieser Erde haben, wird vergehen. Das Einzige, was wir im Himmel wieder antreffen werden, das sind wir als Gemeinde und das ist das Wort Gottes. Und Jesaja 65 sagt dann auch, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie uns nicht mehr in den Sinn kommen werden. Eigentlich unvorstellbar, oder? Dass zum Beispiel im Hans die Grassau nie mehr in den Sinn kommen wird, gell? die schönen Berge, das Neue wird dich so erschlagen und wird dich so faszinieren, dass das Alte irgendwie weg ist. Aber das zeigt auf, wie radikal anders, wie herrlich das Neue sein wird, das Gott uns dann schenken möchte. Und damit wir das checken, schenkt uns Gott in der Offenbarung noch das Kapitel 21 und 22. Und vielleicht ist dir aufgefallen, wie sehr der Johannes dieses Schlusskapitel noch betonen soll. In Vers 5 sagt Gott zu ihm, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Er sagt, Johannes, schreibe es auf, damit es die im Jahr 2018 in Grassau auch noch lesen können, weil es wichtig ist für sie. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das heißt, es ist keine diffuse Schönwettervorhersage, das ist nicht irgendwie Science Fiction oder irgendwelche Endzeitwunschgedanken. Es ist keine Ideologie, die man heute irgendwie schreibt und morgen in eine Papiertonne haut, sondern er sagt, es ist wahrhaftig und gewiss. Daran kannst du dein Leben heute schon festmachen. So wird es kommen. Und das ist das Ziel von der Gemeinde in Grassau. Und das ist euer Ziel. Und von einem jeden, der wiedergeboren ist. Und deshalb lässt Gott das den Johannes noch sehen und sagt, schreib es auf. Und der Rest meiner Predigt hat drei Punkte. Das erste hat mit dem Schauen zu tun. Das zweite hat mit dem Trinken zu tun. Und das dritte mit dem Überwinden. Obwohl ich zum ersten Punkt schon das einiges gesagt habe. Das erste ist, schau nach vorn. Der neue Himmel und die neue Erde ist das Ziel deines Lebens. Und wenn du dieses Ziel anschaust, was bringt dir das? Es bringt dir entweder, je nachdem, was du brauchst, Beruhigung oder Motivation. Für die einen Beruhigung, für die anderen mehr eine Motivation, eine Bewegung. Je nachdem, was du eben für dein Leben jetzt brauchst. Das Schauen wird betont in Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel. In Vers 2, und ich, Johannes, sah. Vers 3, und ich hörte eine Stimme, die sagte, siehe. Das heißt, schau hin. In Vers 5 nochmal, schau hin. Und der Apostel Johannes tut mir ein bisschen leid, der soll hier Dinge beschreiben, die er gesehen hat, die aber in kein Schema passen, die er eigentlich gar nicht beschreiben kann. Und deswegen holt er nur ein paar Details heraus, um uns ein bisschen eine Vorstellung zu geben. Vielleicht eine Frage zum Mitdenken für euch. Was wird es im neuen Himmel und auf der neuen Erde nicht mehr geben? Leid, das ist das Erste, was kommt, aber das ist nicht das Erste im Text. Sünde ist auch nicht das Erste im Text. Kein Meer. Also Wasser stimmt wahrscheinlich nicht, aber es gibt kein Meer mehr. Was könnte das bedeuten? Vielleicht bedeutet es, dass das neue Leben auf der neuen Erde nicht mehr abhängig ist von einem Wasserkreislauf. Wir haben hier auf unserer Erde 3/4 Meer und 1/4 Land. Und so wie wir das Leben hier auf dieser Erde kennen, so wird es vielleicht nicht mehr sein. Vielleicht ist es das, wir wissen es ja nicht genau. Vielleicht bedeutet es auch, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen den Völkern durch irgendwie ein Meer. Oder vielleicht ist es auch geistlich zu sehen, weil in der Bibel das Meer immer gesehen wird, auch für das Völkermeer, wo immer Unruhe ist und die Tiere, die vorher beschrieben werden in Offenbarung, die bösen Tiere, die kommen aus dem Meer, aus dem Völkermeer. Und das gibt es nicht mehr. Was gibt es noch nicht? Keine Tränen, keinen Tod. Und damit zusammenhängend kein Leid. Kein Geschrei, keinen Schmerz, das heißt auch keine Katastrophen. Keine Krankheit, genau. Und wenn es hier heißt, Gott wird abwischen alle Tränen, dann denke ich, bedeutet das nicht, dass wir dort trotz doch noch weinen werden und Gott rennt ständig mit dem Taschentuch umher und wischt uns dann die Tränen ab. Ich denke, es heißt einfach, dass es dort keine Trauer mehr geben wird. In Vers 6 sehen wir, es gibt dort keinen Durst mehr. In Vers 8, es gibt nichts Böses mehr. In Vers 23, keine Sonne, keinen Mond. Kapitel 22, Vers 5. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Das begeistert mich. Wir werden nimmer schlafen und wir sind trotzdem fit. Cool. Kapitel 22, Vers 3. Es gibt keinen Fluch. Und das alles findet der Johannes auf der neuen Erde nicht mehr. Was aber sieht er? In Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Johannes sieht das himmlische Jerusalem herabkommen wie eine geschmückte Braut auf die Erde. Komisch, oder? Und hier rätseln die Ausleger. Was ist gemeint mit diesem himmlischen Jerusalem? Ist es eine reale Stadt? Oder ist es ein Bild für die Gemeinde? Ich glaube, es ist beides. Die Stadt wird uns vorgestellt im zweiten Abschnitt von Kapitel 21, und zwar mit den Dimensionen von Höhe, von Breite, von Länge und so weiter und von ihrer Beschaffenheit. Aber diese Stadt ist eng verbunden mit den Gläubigen, die darin wohnen. Martin hat vorher Johannes 14 vorgelesen, gell? Ich will euch eine Stätte bereiten. Und diese Stätte wird dieses himmlische, wird diese Stadt Jerusalem sein. Und er sieht diese Stadt herabkommen auf die Erde. Und damit haben wir ein Gegenstück zu 1. Mose 11. Wo die Menschen mit ihrer Stadt Babel von der Erde eine Verbindung bauen wollten von sich aus zum Himmel. Aber das war ein jämmerliches Unterfangen. Aber genau das passiert jetzt entgegengesetzt. Der Himmel geht eine enge Verbindung mit der Erde ein. Und dann sieht Johannes in Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Johannes zoomt so in das Geschehen hinein. Zuerst sieht er den neuen Himmel, die neue Erde, dann sieht er die himmlische Stadt herabkommen, dann zoomt er in die Stadt hinein und dort sieht er das Zelt Gottes, die Hütte Gottes bei den Menschen und es ist Gott selbst. Das heißt, er selber wird darin wohnen und enge Verbindung haben. Und das macht den Himmel aus. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Als der Adolf Schlatter, das war noch einer der besseren und gottesfürchtigen Theologen im letzten Jahrhundert, als der auf seinem Sterbebett lag, da waren ein paar so hilflose Studenten bei ihm und wollten ihn trösten und einer sagte dann ein bisschen unbeholfen, Herr Schlatter, jetzt werden Sie bald durch die goldenen Gassen laufen. Und der alte Mann richtete sich auf und sagte, ach, hör mir doch mit dem Plunder auf. Das Einzige, worauf ich mich freue, ist der Heiland. Das macht letztendlich den Himmel aus. Das Wichtigste im neuen Himmel und auf der neuen Erde ist nicht das Paradies, sondern unser Gott und der Herr Jesus. Und das unterscheidet den christlichen Glauben von allen anderen Religionen. Der Muslim möchte auch ins Paradies, aber er freut sich dort auf die Jungfrauen. Ich habe einmal einen Muslim gehört, der hat zu mir gesagt, auf Allah freue ich mich dort nicht und ich werde ihm dort dann nicht begegnen. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und vieles, was wir hier am Ende von der Bibel lesen, knüpft an den Anfang an, in 1. Mose, oder? Am Anfang Gott und am Ende Gott. Er ist das Alpha und er ist das Omega. Gott erschafft die Welt, Gott erschafft eine neue Welt. Das Böse dringt in die Welt ein, das Böse hat keinen Platz mehr. Die Welt kommt unter einen Fluch. In der neuen Welt gibt es keinen Fluch mehr. Die Menschen verlieren ein Paradies. Hier bekommen sie eins. Die Menschen weinen oder fangen an zu weinen wegen ihrer Sünde. Und hier wischt Gott alle Tränen fort. Der Tod kommt in die Welt. Der Tod ist besiegt. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir darüber nachdenken und es ist fast nicht mehr aushalten vor lauter Vorfreude. Gott zeigt uns ja gar nicht so viel von unserem zukünftigen Aufenthaltsort, aber doch so viel, dass wir unsere enge Bindung an diese vergängliche Welt doch ein Stück weit verlieren und unsere Bindung an die zukünftige Welt stärker wird. Das ist wie früher bei mir an Weihnachten, gell? Als Kind habe ich gewusst, in ein paar Wochen, da gibt's was. Und da gibt's bestimmt was Schönes, aber so konkret wusste ich nicht, was es geben wird, gell? Aber dann kam der Zeitpunkt und dann gab's es. Und es war schön, meistens. Also hier wird's auf alle Fälle schön sein. Und wenn du die ganze Offenbarung von vorn bis hinten durchliest, dann merkst du eine ungeheure Spannung da drin. In den Kapiteln vorher war noch die Rede von Geschrei, Schmerz, von einer untergehenden Welt. Da geht ein Drittel der Menschheit zugrunde und dann geht nochmal ein Drittel der Menschheit drauf. Und jetzt in Kapitel 21 wird plötzlich ein Wohnort vorgestellt, ohne Leid und ohne Tod, und eine strahlende Stadt, das neue Jerusalem, die Wohnung Gottes bei den Menschen aus Gold, aus Edelsteinen. Und dann werden beschrieben, das sind Stadttore, die werden aus Perlen rausgehauen, Perlen so groß, dass man da Stadttore reinhauen kann. Und du denkst, das ist so ein Blödsinn. Also ich als Mann denke, so ein Blödsinn. Ja. Aber du musst dir vorstellen, Johannes schreibt an Christen, die in der Regel aus armen Verhältnissen kamen. Und wenn da so eine gläubige Frau so eine kleine Schnur hatte mit so einer kleinen Mini-Perle dran, dann war das für sie was ganz Besonderes, weil es zu der Zeit sehr selten war. Und stell dir vor, diese Frau liest jetzt Offenbarung 21. Also Gott nimmt die Werte deines Lebens und er sagt, was immer dir für dein Leben wertvoll ist. Halte das mal vor Augen. Was ist für dich jetzt in deinem Leben, was du hier hast auf dieser Erde, wertvoll? Was immer für dich bewundernswert ist, das nimmst du dann tausendmal, tausendmal, tausend. Dann hast du annähernd ein bisschen eine Ahnung von dem, was dich im Himmel erwartet. Stelle mal den schönsten Moment auf der Erde vor. Vielleicht hast du den schon hinter dir. Vielleicht kommt er bei manchen noch. Stelle den schönsten Moment auf der Erde vor und potenziere diesen glücklichsten Moment mit unendlich. Dann kommst du ein bisschen an den Himmel heran. Alles, was dir hier auf der Erde wichtig ist, das wird dort auf der neuen Erde von Gott bei weitem übertroffen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Weißt du, was ich glaube? Ich weiß nicht, ob es wirklich so sein wird. Aber wenn ich dort bin, dann werde ich sagen, wenn ich das gewusst hätte, was meine Zukunft ist, dann hätte ich damals in Bayern ja ganz anders gelebt. Dann hätte ich mich an trüben Tagen nicht so deprimieren lassen. Dann hätte ich mich von dieser einen oder anderen Kränkung nicht so leicht runterziehen lassen. Dann hätte ich meine kleinen Probleme nicht so wichtig genommen, wenn ich das gewusst hätte. Mit so einer Perspektive hätte ich doch ganz anders gelebt, oder? Mit viel weniger Beunruhigung und mit viel mehr Motivation und mit viel mehr Freude. Und diese Perspektive möchte uns Gott hier am Ende der Bibel nochmal geben. Und wenn der Johannes jetzt da wäre, dann würde er mich anrempeln und sagen, schau Schorsch, eben deswegen sollte ich Kapitel 21 und 22 noch aufschreiben. Gott hat mich angerempelt und hat gesagt, Johannes, schreib's auf. Und ich hoffe, dass Johannes im Geiste jetzt dich ein bisschen anrempelt und sagt, wach doch ein bisschen auf aus deiner Träumerei hier in dieser Welt. Ich habe im zweiten Jahr, wo ich auf der Bibelschule war, einen Jascha auf dem Zimmer gehabt. Ich weiß nicht, der wollte mit mir zusammenwohnen. Keine Ahnung gehabt, warum. Aber der war schwer verliebt, gell? Und der war im zweiten Jahr und der hat gesagt, wenn er das zweite Jahr schafft und in Griechisch gut abschneidet, dann wird er sich mit seiner Freundin, macht er seiner Freundin einen Verlobungsantrag. Und das Bild von seiner Freundin war immer auf dem Tisch. Dann hat er mir gesagt, schau, ich hab's einfach in meinem Leben. Immer wenn ich müde bin und wenn ich keine Lust mehr habe zum Lernen, dann schaue ich mir meine Freundin an und stelle mir den Verlobungszeitpunkt vor und dann werde ich sofort wieder fit. Dann bin ich wieder voll motiviert und mache wieder weiter. Er bringt die Zukunft in seine Gegenwart. Ich habe euch mal die Geschichte, glaube ich, schon erzählt vom Johannes Busch, der an so einem tristen, trüben Tag da in Essen spazieren gegangen ist und da war es wirklich ein Sauwetter. Und dann hört er, als er so durch die Gassen geht, aus irgendeinem Block, aus dem Haus, aus so einer Bruchbude, ein Mädchen ganz fröhlich singen. Und er denkt sich, das gibt's ja nicht. Wie kann an so einem blöden Tag jemand so fröhlich singen? Und er hat sich interessiert und er macht die Tür auf und geht da rein. Und zu seinem Entsetzen sieht er dann so ein Mädchen auf dem Boden liegen und schrubbt den Boden wie verrückt und singt dabei dieses Lied, gell? Und dann hält das nicht mehr aus und fragt, wie geht das, dass man bei so einer erbärmlichen Arbeit so fröhlich ein Lied singen kann? Und dann richtet sich das Mädel auf und schaut ihm mit strahlenden Augen ins Gesicht und sagt, in 8 Tagen ist doch meine Hochzeit. Also sie hat die Zukunft in ihren Alltag gebracht. Und diese Aussicht hat ihren Alltag verändert. Und ich glaube, genau das möchte Gott mit uns hier auch machen. Wenn ich im Spätherbst schon vom Frühling weiß, dann komme ich besser durch den Winter. Die Hoffnung auf den Himmel macht uns nicht untüchtig, sondern die Hoffnung auf den Himmel macht uns lebenstüchtig. Und vielleicht noch ein Gedanke zum ersten Punkt. Haha. Also die 2 anderen Punkte wären ganz, ganz kurz. Also wirklich kurz. Also ich versuch's. Also noch ein Gedanke. Wir leben nicht nur in einer Geschichte. Wir leben im Grunde in 2 Geschichten. Kannst du das nachvollziehen? Nein. Ich sehe es euch an. Einmal leben wir in einer ablaufenden Geschichte. Dein Leben hier auf der Erde läuft ab, hast du vielleicht schon bemerkt, oder? Also mein Leben ist schon weiter abgelaufen wie meinetwegen das Leben von David. Gehe ich mal davon aus. Sobald du geboren wirst auf dieser Erde, läuft deine Geschichte ab. Wir denken, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann läuft doch die Geschichte an. Nein, wenn das Baby den ersten Geburtstag feiert, dann ist schon 1 Jahr abgelaufen. Wir leben in einer ablaufenden Geschichte. Aber als Christ lebe ich nicht nur in einer ablaufenden Geschichte, sondern gegen die ablaufende Geschichte auf dieser Erde setzt Gott eine anlaufende Geschichte auf der neuen Erde. Kapierst du das? Vom Zeitpunkt unserer natürlichen Geburt an läuft unsere Geschichte ab, aber von dem Zeitpunkt meiner Wiedergeburt an läuft eine neue Geschichte an. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist dir dein ablaufendes Leben wichtiger oder ist dir dein anlaufendes Leben wichtiger? Ist dir dein Leben hier auf dieser alten Erde wichtiger oder ist dir das Leben auf der neuen Erde wichtiger? Und das ist eine Entscheidung, die du treffen darfst als Christ. Wenn dir dein ablaufendes Leben das Wichtigste ist, dann darfst du in den wenigen Jahren, die du noch hast, willst du da alles Mögliche reinpacken. Auf die Bahamas will ich noch, einen Porsche wollte ich auch noch haben und heiraten sowieso. Und vielleicht schaffe ich es noch, dass ich mir ein Haus baue. Aber wenn du weißt, dass dein Leben mit der Wiedergeburt erst angelaufen ist und es läuft alles auf dieses eine große Ziel hin, wenn du das wirklich glaubst, wie wirst du dann leben? Viel entspannter, oder? Also mein Lebensziel, bevor ich gläubig geworden bin, kurz bevor ich gläubig wurde, so mit 19 Jahren, habe ich gerade eine Fahrradtour von Deutschland nach Spanien hinter mir gehabt, für 6 Wochen lang. Und mein Ziel war, ich möchte jeden Kontinent und jedes Land der Erde bereisen. Und dann wurde ich gläubig. Und dann habe ich mir gedacht, mei, da habe ich jetzt für dieses große Ziel, habe ich im tausendjährigen Reich auch noch Zeit dafür. Und jetzt denke ich mittlerweile, warum soll ich das im tausendjährigen Reich noch so reinpacken? Es gibt eine neue Erde, die ist sowieso viel besser als die alte. Also die Perspektive darf sich ändern, oder? Gott musste das am Ende seiner Bibel noch aufzeigen, weil wir armselige Menschen so an diesem irdischen, an unseren armseligen Besitztümern hängen. Wir denken vielleicht an unseren letzten Tag, Gott denkt an unseren jüngsten Tag. Ich habe mich in der katholischen Kirche oft schon gefragt, warum heißt es immer vom jüngsten Gericht? Jeder neue Tag in meinem Leben wird ein anlaufender Tag sein, weil wir dann in der Ewigkeit sind. Und die Ewigkeit hat kein Ende. Das Erste, schau nach vorne. Der Blick in die Zukunft bringt für dein Leben in der Gegenwart Beruhigung oder auch Motivation, je nachdem, wie du es brauchst. Zuerst zeigt uns Gottes Wort das Ziel, dann zeigt es uns den Weg dahin, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Das Zweite, trink aus der Quelle des Lebens. Es kann sein, obwohl ich es persönlich jetzt nicht glaube, aber es kann sein, dass Gott die Himmelsbürger auffordert, von der Quelle des Lebens zu trinken. Es kann sein, dass dieser Vers sagt, dort erst am Ziel wird dein Lebensdurst völlig gestillt. Aber es scheint mir so zu sein, als ob Gott jetzt noch einmal in unsere Zeit hineinschaut und anfängt zu werben. Und zuerst zeigt er uns das wunderbare Ziel und dann fragt er, ist da vielleicht noch jemand, der noch Durst hat? Ist da vielleicht noch jemand da, der von dieser Quelle noch nicht getrunken hat? Ihr Durstigen, die ihr euch nach Versöhnung, nach Erlösung sehnt, kommt zu Jesus. Er ist die Quelle, die bis ins ewige Leben fließt, so wie es Johannes 7 sagt. Und in Offenbarung 22 kommt dann nochmal der gleiche Aufruf. Gell? Und wenn der dürstet, der komme ja zu und trinke von der Quelle des Ewigen. Mir kommt es so vor, als ob Gott nochmal wirbt. Und es ist nicht so, wie die Toten Hosen gesungen haben in dem Lied, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist, ich stelle keinen Antrag auf Asyl, meinetwegen bleibe ich hier. Wir sollen zuhören und aufpassen, tun, was man uns sagt, unterordnen, nachmachen, vom ersten bis zum letzten Tag. Immer schön nach den Regeln spielen, wie sie befohlen sind, wie sie im Buch des Lebens stehen, in Ewigkeit. Amen. Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Da haben die Toten Hosen einiges missverstanden, oder? Der Weg zum ewigen Leben und das ewige Leben selber ist gratis. Und es ist deswegen gratis, nicht weil es so billig ist, sondern weil es so wertvoll ist, dass keiner leisten könnte, dorthin zu kommen. Kann sich keiner verdienen. Wenn jemand dürstet, der komme herzu und trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Jesus und sein Werk am Kreuz reichen völlig aus, um diese wunderbare Zukunft, die uns hier beschrieben ist, geschenkt zu bekommen. Und ein drittes, das ist das Überwinden. In Vers 7, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und so weiter, die werden nicht dort sein. Die Frage ist, wie sollen wir überwinden, wenn hier steht, überwinde? Die Antwort gibt 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und so gibt Vers 8 dann noch eine Auflistung von unterschiedlichen Sündern, die nicht im Glauben zu Jesus kamen. Und an erster Stelle stehen die Feiglinge. Feige vielleicht deshalb, weil sie sich weigern, ihre Schuld einzugestehen oder weil sie Angst haben, was ihre Freunde sagen werden, wenn sie plötzlich Christ werden. Wer zu feige ist, an den Sohn Gottes zu glauben, der wird auch schneller dann in andere Abartigkeiten fallen. Und so steht dann auch noch dabei: Unzucht, Aberglaube, Götzendienerei, Lüge. Und ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer brennt. Also das erste, schau nach vorne in die Ewigkeit. Das zweite, trinke von der Quelle des Lebens. Das dritte, überwinde durch Glauben. Und den zweiten und den dritten Punkt, glaube ich, können wir zusammenfassen in einem. Es geht um Glauben. Johannes gibt uns hier eine Schau in den Himmel. Und diese Schau ist großartig. Ich habe mal einen Fehler gemacht. Ich durfte eine Schulunterrichtsstunde halten, habe vor der Klasse gefragt, wer von euch will in den Himmel kommen? Keiner hat sich gemeldet. Weil die heute nicht mehr wissen, was sie im Himmel erwartet oder was Himmel ist, oder? Warum wollen wir in den Himmel? Weil es unsere Bestimmung ist, weil es unsere Zielbestimmung ist, weil wir jetzt schon uns auf Jesus ausrichten und weil wir dort bei ihm sein werden, oder? Das ist unsere Zielbestimmung. Die anderen können mit diesem Ziel nichts anfangen. Wenn ich in München sitze am Flughafen und meine Zielbestimmung ist irgendwo in irgendeinem Land, dann werden in der Wartezeit, wo ich in der Wartehalle sitze, vielleicht zig andere Flüge aufgerufen. Aber diese zig Aufrufe interessieren mich überhaupt nicht. Weil es nicht meine Zielbestimmung ist. Aber wenn mein Flug aufgerufen wird, dann werde ich hellwach. Dann nehme ich und pack deine Sachen und renn los, oder? Oder du stehst auf der Autobahn im Stau und ärgerst dich voll über diesen Stau und dann fährt zu deinem Entsetzen auch noch ein Krankenwagen durch die Rettungsgasse und du ärgerst dich über diesen Krankenwagen und denkst dir, wow, das kann jetzt wahrscheinlich noch länger werden, oder? Aber der andere, der irgendwo ein paar Kilometer weiter vorne eingeklemmt ist in seiner Karosserie und um sein Leben kämpft, für den ist diese Sirene eine beruhigende und motivierende Offenbarung. Denn diese Sirene ist für ihn bestimmt. Und so ist es mit der Offenbarung in der Bibel auch. Es kommt drauf an, ob du betroffen bist. Ob das, was du da liest, über den Himmel, ob das deine Zielbestimmung ist. Und wenn du ein Christ bist, dann musst du die letzten zwei Kapitel der Bibel auch festhalten. Deshalb die starke Betonung in Vers 5, schreib, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Aber was ich denke auch zu sehen, Gott wirbt auch auf diesen letzten Seiten der Bibel immer noch um die Verlorenen. Er zeigt uns, die wir den Flug schon gebucht haben in die Ewigkeit. Er zeigt uns das wunderbare Ziel auf. Aber gleichzeitig schaut er sich um in der Wartehalle und fragt, gibt es vielleicht noch den einen oder die andere, die auch noch umbuchen möchte von ihrem Flug zur Hölle in die Bestimmung, in die Zielbestimmung Himmel? Gibt es vielleicht noch jemand, der kurzfristig seinen Flug zur Hölle canceln möchte und umbucht? Die Möglichkeit ist noch da. Und die Umbuchung ist kostenlos. Die Frage, die man sicherlich auch in Gemeinden immer wieder stellen darf in diesem Zusammenhang, gibt es vielleicht solche sogar unter uns, die das noch nicht getan haben? Dann möchte ich es dir ans Herz legen, dass du das bald tust. Amen.